Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Nehemia, Jerusalems erschreckender Zustand. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch einmal zurückgreifen. Wir haben am ersten Abend gehört von Nehemias Sehnsucht nach Jerusalem, von seiner Stellung, die er in der Fremde hatte, von seinem äußeren Wohlergehen. Vermutlich als ein Nachkomme in der dritten Generation in der Fremde geboren, also die dritte Generation nach der Wegführung, der seine eigentliche Heimat nie gesehen hatte, aber trotzdem voller Sehnsucht nach Jerusalem war. Und wir haben davon gesprochen, von unserer Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, ob wir uns in diesem Leben verlieren oder ob die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat wirklich noch ein echter Bestandteil unserer Nachfolge und unseres praktischen Lebens ist. Wir haben gesprochen von seinem Gebet, in dem er sich nicht über diese furchtbaren Zustände gestellt hat, von denen er gehört hat, sondern unter diese Umstände in Jerusalem. Und ich möchte dazu noch kurz etwas anfügen. Es begegnet einem heute ja oft, dass von stellvertretender Buße gesprochen wird. Also es hat in den letzten Jahren zum Beispiel ein paar Mal geheißen, über Deutschland wäre ein Fluch wegen dem Dritten Reich und dem, was an den Juden getan wurde. Und nur wenn wir heute stellvertretend Buße tun, kann dieser Fluch weggenommen werden. Es steht außer Zweifel, dass das Verbrechen des Dritten Reiches geistliche Auswirkungen bis heute hat für unser Volk. Aber wir können nicht stellvertretend Buße tun. Wir können uns unter die Schuld beugen und können darum bitten, dass der Herr noch einmal gnädig eingreift. Aber ich kann nie stellvertretend Buße für jemand anders tun. Das kann immer nur der Betreffende selbst tun, der davon betroffen ist. Das gilt ja auch für alle anderen Bereiche im Leben. Das wollte ich nur anfügen, weil man das immer wieder hört, stellvertretende Buße. Wir können uns beugen, wir können den Herrn bitten, dass er trotzdem noch einmal gnädig ist, trotz einem Unrecht, aber ich kann nicht Buße tun für das, was andere getan haben. Dann haben wir gestern Abend gehört von Nehemia, wie ihm der Herr die Tür geöffnet hat, dass menschlich eigentlich keinerlei Aussicht darauf war, dass dieser König ja für den Mauerbau in Jerusalem war. Es war ja derselbe König, der in Esra ausdrücklich den Mauerbau stoppen ließ, auf das Drängen der Samariter und des Rehum. Und wie Nehemia trotzdem glaubte und seinem Herrn vertraut hat. Und dann erlebte, wie sein Herr ihm die Tür öffnete. Und ich habe Ihnen gesagt, unsere heutige Zeit, wo so viel traurig ist, im Zerfall ist. Aber glauben wir, dass unser Herr Jesus trotzdem auch heute noch einmal einen geistlichen Aufbruch schenken kann. Und wenn es auch nur in kleinen Bereichen ist, aber dass wir doch wirklich darum beten und es ihm zutrauen, dass er noch einmal seinen Namen alle Ehre gibt und noch einmal zeigt, dass sein Wort nichts von seiner ursprünglichen Kraft verloren hat. Und jetzt soll es heute Abend weitergehen. Nehemia, Jerusalems erschreckender Zustand. Und ich lese dazu aus Kapitel 2 von Vers 9 bis 20. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Heeroberste Reiter mit mir gesandt. Und als Sanballat, der Horomiter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Mensch mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer den Reittier, auf dem ich ritt. So zog ich nachts durch das Taltor hinaus, in Richtung auf die Drachenquelle und das Aschentor. Und ich untersuchte die Mauern von Jerusalem, die niedergerissen, und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Als aber für das Reittier unter mir kein Raum mehr da war, durchzukommen, stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und untersuchte die Mauer, und ich kam wieder herein durch das Taltor. So kehrte ich zurück. Die Vorsteher aber hatten nicht erkannt, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorsteher und dem Rest, der an dem Werk mitarbeiten sollte, bis dahin nichts mitgeteilt. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, der gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen, und wir seine Knechte wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Und Herr Jesus, jetzt öffne du uns selbst dein Wort. Amen. Ich habe Ihnen gestern Abend zur Einleitung ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit genannt. Dass wir in einer Zeit leben, in der alles schnell gehen muss, in der alles sofort gehen muss, wo man keine Geduld mehr hat. Und ich möchte heute Abend ein weiteres Kennzeichen unserer Zeit nennen. Ich denke, wenn wir unsere Zeit einmal genau beobachten, können wir feststellen, dass wir im Zeitalter der Angst und der Furcht leben. Und das ist jetzt interessant. Auf der einen Seite haben wir einen ungeheuren Optimismus und eine Zukunftseuphorie. Zum Jahreswechsel, ja, man kann ja fast nicht sagen Jahrtausendwechsel, weil der erst nächstes Jahr mathematisch ist eigentlich der Jahrtausendwechsel, aber es war zum Jahrtausendwechsel gedacht. Da war in der Schweizer Zeitschrift Brückenbauer, das ist die Zeitung der bekannten Marke De Micro für ihre Kunden, war dort ein Interview gewesen, was die Leute vom neuen Jahr und von den neuen Jahren erwarten. Und ich habe mich gewundert, es war nur ein ganz geringer Anteil, der gesagt hat, dass sie glauben, dass es schlechter wird. Die meisten waren davon überzeugt, dass es mindestens genauso bleibt, wie es ist, und ein großer Anteil, dass es besser wird in der Zukunft. Woher dieser Optimismus kommt, weiß ich zwar nicht, aber das ist interessant, wie wir auf der einen Seite einen Optimismus haben, der eigentlich unerklärlich ist, menschlich. Eine ungeheure Zukunftseuphorie. Auf der anderen Seite können wir die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts aber auch als das Zeitalter der Angst bezeichnen. Auf der einen Seite hat der Mensch viele Bedrohungen in den Griff bekommen. Oder inzwischen müssen wir sagen, scheinbar in den Griff bekommen. Aber wenn Sie zurückdenken von 1948 bis Ende der 80er Jahre, hatte alles Angst vor einem Atomkrieg zwischen dem Ostblock und dem Westblock. Das war immer wieder eines der beherrschenden Themen. Ich habe neulich im Deutschlandfunk auf der Fahrt eine Sendung gehört, wo Sie verschiedene Experten interviewt haben, keiner konnte sagen, warum der Atomkrieg nicht gekommen ist. Aber alle waren sich einig, dass das eine große Bedrohung war. Wir wissen auch nicht, was in der Zukunft kommt. Aber ganz besonders in dem Kalten Krieg zwischen Ost und Westen. Dann haben wir die Ängste in den letzten 20 Jahren vor einer Klimakatastrophe. Ich habe Ihnen gesagt, scheinbar hat der Mensch immer mehr in den Griff bekommen. Und jetzt tauchen in den letzten 20 Jahren plötzlich Krankheiten auf, gegen die im wahrsten Sinn des Wortes kein Kraut gewachsen ist. Wenn Sie an AIDS denken zum Beispiel, oder wenn Sie auch an die verschiedenen Viruserreger aus Afrika denken, wo wir ja, das sind Einzeldinge, die aber in der Presse hochgespielt werden und wo sich dann Angst breit macht, ob man so etwas haben könnte, sich irgendwo angesteckt hatte. Wir hatten vor dem Jahreswechsel die ungeheure Angst vor dem Computerproblem, Y2K genannt. Und ob die Experten darauf vorbereitet waren oder nicht, sie mussten zusätzliche Vorkehrungen treffen wegen der Angst, der geherrscht hat. Und das ist interessant in Lukas 21, Vers 25 bis 26. Da wird uns gesagt, in Bezug auf die Zeichen der Endzeit, dass Angst und Mutlosigkeit da sein wird, als eines der Zeichen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon da angekommen sind in unserer Geschichte, Weltgeschichte, von wo die Verse reden. Aber ich möchte es Ihnen trotzdem vorlesen, Lukas 21, Vers 25 und 26. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde. Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Angst, ein Kennzeichen der letzten Zeit. Und es ist interessant, das, was die Menschen erwarten, kommt oft nicht. Und dafür kommt dann plötzlich etwas ganz anderes, was sie nicht erwartet haben. Alle haben auf den Computerknall gewartet. Und was ist passiert? Vorher kommt ein Orkan über Europa, wie er noch nie da war, von einer ganz anderen Stelle. Das Zeitalter der Angst können Sie auch in der Filmindustrie sehen. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Kinofilme von Katastrophen, die über diese Erde hereinbrechen. Und das Traurige an diesen Filmen, die zum Teil auch antichristlich sind, vom Inhalt oder nicht nur zum Teil, alle eigentlich, dass der Mensch sich am Schluss immer wieder selbst rettet. Nun haben wir nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der Christenheit Entwicklungen, die einem große Sorgen bereitet. Und da stehen wir als Nachfolger Jesu auch in der Gefahr, vom Zeitgeist angefressen zu werden. Auch wenn wir bibeltreu sein wollen und uns wirklich an das Wort Gottes halten. Und wenn wir nur noch auf diese traurigen Entwicklungen in der Christenheit sehen, die sich dammbruchartig wie in den letzten Zeiten einfach wegbrechen und bahnbrechen, alles wegschwemmen, was bisher da war, und dann ist die Gefahr, dass unser Denken, unser Reden und unser Leben nur noch von all diesem Schlechten und Traurigen bestimmt wird. Und wir nicht mehr ermutigend sind für andere, sondern entmutigend, wenn wir uns nur noch in diesen Dingen verlieren und darauf schauen. Wir haben zwei große Gefahren. Einerseits die Entwicklungen unserer Zeit nicht mehr ernst zu nehmen, sie schön zu reden und oberflächlich zu machen, das ist aufs Ganze gesehen heute wohl die weitaus größere Gefahr. Aber auf der anderen Seite, dass wir uns davon ängstigen lassen, dass wir nur noch klagen und jammern und dann eine niederdrückende und lähmende Stimmung verbreiten. Und in dieser Beziehung ist mir das Buch Nehemia und auch der heutige Text sehr wichtig und lieb geworden. Wir haben mit Nehemia einen Mann, der den traurigen und trostlosen Zustand Jerusalems ohne jene Beschönigung sehr ernst genommen hat, den er gesehen hat. Aber der dann zu einem von Gott gebrauchten Mutmacher wurde, in seiner Zeit, um die zerstörten Mauer und die verbrannten Tore wieder neu aufzurichten und herzustellen. Das ist eigentlich etwas Wunderbares an diesem zweiten Kapitel. Und nun zunächst das erste, Nehemias Ankunft in Jerusalem. Die Reise von Nehemia nach Jerusalem nahm mindestens 2 Monate Zeit in Anspruch. Er hatte ein Empfehlungsschreiben vom König mitbekommen. Er hatte eine Begleitung dabei. Wir lesen hier von Soldaten, die mit ihm gekommen waren, Heeroberste, die dabei waren. Und als Nehemia dann nach Jerusalem zurückkam mit diesem Gefolge, mit seinen Empfehlungsschreiben, da ließ das wohl kein Zweifel daran, dass hier irgendetwas in Bezug auf Jerusalem in Gang war, wenn die Einzelnen auch noch nicht gewusst haben, was es war. Und so waren von Anfang an die Feinde auf dem Plan. Es wird uns hier Sanballat genannt. Und Sanballat war wohl ein königlicher Statthalter in Samaria gewesen. Also nicht irgendeine Einzelperson, sondern auch ein königlich Bevollmächtigter. Und Tobia in diesem Zusammenhang. Und dann auch noch der dritte, der hier genannt wird, Geshem, der Araber, die das gesehen haben. Sie wussten nichts über die eigentlichen Pläne und Absichten. Nehemia hat ja zunächst darüber geschwiegen. Wir kommen noch darauf. Aber schon die Tatsache, dass hier einer kam, der sich um die Israeliten annahm, das hat ihren Ärger und ihren Widerstand entfacht. Und hier können wir in Bezug auf Israel eine heilsgeschichtliche und zugleich weltgeschichtliche Tatsache feststellen. Israel wurde ja endgültig zerstreut 70 nach Christus und dann noch einmal der letzten Funken ausgetreten 135 bis 137 nach Christus. Und ich habe es gestern schon gesagt, die Geschichte der Juden war nach der Zerstreuung eine Geschichte der Verachtung, des Martyriums und des Spotts. Und wir müssen leider sagen, vor allem unter dem Zeichen der Christenheit oder der Namenschristenheit. Und es ist traurig, wenn man in das Geschichtsbuch schaut, als das Christentum unter Konstantin zur Staatsreligion wurde, diese falsche Hochzeit zwischen Glauben und Macht, hat die Bedrückung für die Juden angefangen. Und als später noch einmal kurz in Westrom ein heidnischer Herrscher an die Macht kam, ging es den Juden besser wie davor und danach unter allen sogenannten christlichen Herrschern. Das ist ein trauriges Zeugnis für die Christenheit. 1948 begann die heilsgeschichtliche Wende. Gott bringt Israel, sein Volk, zurück in das Land, auf das er seine Hand gehalten hat. Und es ist wichtig, dass wir das sehen heute in allen Diskussionen. Es ist ja nicht Israels Land, sondern es ist Gottes Hand. Er hat seine Hand draufgelegt. Das ist das Eigentliche. Und er beginnt 1948, einen Teil seines Volkes zurückzubringen. Sie bekommen eine Zufluchtsstätte in ihrer ursprünglichen Heimat. 1967 erfolgt die Rückeroberung Ostjerusalems mit dem Tempelberg. Und zunächst haben sich die Nachbarvölker furchtbar geärgert über Israel, dass es wieder aus den Trümmern entstanden ist. Und inzwischen, wir wissen es ja aus dem, was sich nach dem Golfkrieg entwickelt hat, missfällt die Sache mit dem Land und Staat Israel der ganzen Völkerwelt. Sicher, das heutige Israel ist noch nicht das gerettete Israel. Da gibt Sünde wie in jedem anderen Volk auch, da wird gottlos gehandelt zum Großteil. Es ist aber trotzdem das auserwählte Volk und es missfällt den Völkern, dass Gott wieder begonnen hat, mit seinem Volk Geschichte zu machen. Die Feindschaft der Völker gegen Israel richtet sich im tiefsten Grund immer gegen den lebendigen Gott selbst. Und es ist wichtig, dass wir uns diesbezüglich in der heutigen Zeit keinen Sand in die Augen streuen lassen, was auch die Friedensverhandlungen betrifft und alles. Es gibt selber Gläubige, die dann sagen, ja, die sollen sich doch einigen, die sollen Land abgeben. Wir müssen immer zwei Dinge sehen in der Bibel. Einmal ist Landabgabe Gericht über den Unglauben Israels. Das finden Sie im Buch der Könige. In Nordreich unter den gottlosen Königen, wie der Herr anfing, Stücke von Israel wegzuschlagen, hieß es dort. Zum anderen ist es aber immer Ausdruck der Feindschaft gegen den lebendigen Gott. Und das wird Gott nicht ungerichtet lassen. Wir haben das dann in Joel 4, dass er mit den Völkern ins Gericht ziehen wird. Warum? Weil sie das losgeworfen haben über sein Erbteil Israel. Land für Frieden, da haben sie das in der Bibel. Also wir sehen das nicht nur damals, wir sehen das heute in der Geschichte Israel. Wie die Feindschaft sich aufmacht, wie die Nationen sich ärgern, wo das Wohl dieses Volk gesucht wird, wo es darum geht, dass die verlassenen und die zerstörten Trümmer wieder aufgebaut werden. Ganz besonders in der Jerusalem-Frage. Damals wie heute. Dasselbe gilt jetzt aber für die Gemeinde Jesu. Wir finden durch die ganze Kirchengeschichte Beispiele dafür, wie der Zustand der Christenheit immer wieder dem traurigen Zustand Jerusalems glich. Ich habe es Ihnen gesagt, wie es schmal angefangen hat, das geistliche Leben, und dann wurde es immer breiter, bis es zu breit war. Und dann hat der Herr wieder wo ganz anders im Kleinen angefangen mit seiner Gemeinde. Gemeinde im biblischen Sinn gab es trotzdem zu allen Zeiten. Das Interessante ist, jedes Mal, wenn unser Herr sich Menschen erweckte, denen er das Anliegen zur biblischen Rückbesinnung aufs Herz legte, hat dies dem Feind und den Feinden äußerst missfallen. Auch die Art und Weise hat sich in Bezug auf Sanballat und Tobia nicht geändert. Spott und Verachtung haben jeden geistlichen oder erwecklichen Aufbruch begleitet. Ich habe Ihnen gestern Abend von George Whitefield erzählt, wo England einen riesigen Aufbruch erlebt hatte. Aber was hat dieser Mann an Spott und an Feindschaft erduldet in seiner Zeit? Es war nicht so, dass er irgendwie da über allem stand, sondern er wurde da zuerst von der anglikanischen Kirche rausgeworfen. Er war ja ein anglikanischer Geistlicher und hat selbst von Seiten von Gläubigen, die außerhalb der Kirche waren, viel Spott und Feindschaft ertragen. Das gleiche gilt für Spurgeon, der ja dann im letzten Jahrhundert sehr bekannt war in England, die Erweckungswelle. Was wurde dieser Mann verhöhnt und verspottet durch die englische Presse? Man hat damals so Porzellan-Witzfiguren über ihn hergestellt und unter dem Volk verbreitet. Wir wünschen uns ja noch einmal, dass sich etwas Erweckliches tut. Ein Aufbruch und eine biblische Neubelebung, und wenn es nur im Kleinen ist, inmitten der Christenheit. Und ich hoffe, dass auch einige von Ihnen wirklich für dieses Anliegen beten. Aber sind wir auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Da müssen wir uns ehrlich fragen, sind wir bereit, vermehrt Spott und Verachtung um Jesu Willen auf uns zu nehmen. Es ist ja interessant, wie heute viel von Erweckung gesprochen wird in der heutigen Christenzeit. Ich habe es auch schon angeführt, so euphorisch und schwärmerisch in den meisten Fällen. Gleichzeitig buhlt man um die Anerkennung und Tolerierung in einer gottlosen und verdorbenen Gesellschaft. Der Herr Jesus hat damals schon gesagt, zu seiner Zeit von einem ehebrecherischen und verdorbenen Geschlecht gesprochen. Was würde der Herr Jesus sagen von unserer heutigen Zeit, wenn er unsere Gesellschaft und Umgebung anschaut? Und nun buhlt die Christenheit um die Anerkennung und Tolerierung in dieser Gesellschaft, dass man auch etwas darstellt, auch eine anerkannte Größe ist bei Politikern, bei verschiedenen Institutionen innerhalb der Gesellschaft. Aber schon das sollte uns von der Bibel her die Augen öffnen, dass etwas nicht stimmen kann. Wir sehen das bei Nehemia, wir sehen das später in der Apostelgeschichte, wir sehen das durch die Kirchengeschichte. Wo der Herr zu wirken begann, da gab es nicht zunächst Anerkennung, sondern da gab es Missfallen, da gab es Spott und Verachtung der Feinde. Das war der erste Widerstand und keine große Anerkennung. Ich möchte anfügen, das kann der Herr dann schenken, wo er möchte. In Apostelgeschichte 2 lesen wir auch, dass sie Gunst beim Volk hatten. Spurgeons Predigten wurden später an allen europäischen Königshäusern gelesen. Das hat er nicht gesucht, das hat der Herr ihm geschenkt. Oder George Whitfield bekam durch eine gläubige Gräfin Zutritt zu den englischen Adelskreisen und hat dort ganz klar das Evangelium verkündigt. Es waren nur wenige, die sich von den Adligen bekehrt haben. Das kann der Herr dann geben, wo er will. Das war aber nie das Ziel dieser Männer, sondern sie wollten das Evangelium verkündigen und waren bereit, Spott und Hohn auf sich zu nehmen. Bei Nehemia genau das Gleiche. Es beginnt mit Spott und Hohn der Feinde, wo der Herr etwas Neues wirken möchte. Zunächst war Nehemia 3 Tage in Jerusalem. Er hat dort wohl ausgeruht und auch für seine Anliegen gebetet. Er war ja ein zielstrebiger und tatkräftiger Mann. Aber trotzdem sehen wir bei ihm keinen blinden Aktivismus oder falschen Eifer. Er konnte diese große Aufgabe aus der Stille heraus und aus der göttlichen Ruhe heraus in Angriff nehmen. Er ließ sich auch nicht vom Missfallen der Feinde, von der Verachtung und dem Spott beeindrucken. Nehemia hat sich auch nicht fälschlicherweise darüber ereifert und seine Zeit auch nicht mit fruchtlosen Diskussionen vergeudet mit seinen Feinden. Das sieht man im ganzen Buch. Er ging zielstrebig seiner eigentlichen Aufgabe nach. Wenn wir in unsere Zeit schauen, ist auch die Gefahr damit verbunden, dass wir einem falschen, frommen Eifer verfallen, der nicht der Stille vor dem Herrn und einer geistlichen Ruhe entspringt. Das beste Anliegen wird grundverkehrt, wenn wir beginnen, es auf menschliche Weise und nicht auf geistliche Weise zu verfechten. Und wir können so den falschen Entwicklungen auf eine falsche Weise begegnen. Es ist interessant, wir lesen in Matthäus 24, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der meisten erkalten. Und dieser Vers hat mich in den letzten Wochen sehr bewegt. Das wäre jetzt ein Thema für sich, wir können es heute Abend nicht ausschöpfen. Aber könnte mit der erkalteten Liebe auch eine falsche Gegenreaktion auf die Gesetzlosigkeit gemeint sein? Und wissen Sie, man kann gesetzlos sein, wenn man die Liebe nicht mehr hat. Ich möchte es doch kurz erwähnen, denken Sie an die Gemeinde in Ephesus. Da hat der Herr viel zu loben, diese Gemeinde. Sie haben die Lehrer geprüft, das war gut gewesen. Sie haben die Schwachen ertragen. Sie haben Lasten getragen um seines Namens willen. Und trotzdem war diese Gemeinde gesetzlos geworden. Warum? Weil die erste Liebe erkaltet war. Und nach dem Römerbrief ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das ist dann der Fall, wenn wir mit einem falschen menschlichen Eifer anfangen, auf die Dinge in unserer Zeit zu reagieren und eben mit menschlich-fleischlichen Mitteln kämpfen und nicht mehr mit geistlichen Mitteln kämpfen. Die Gesetzlosigkeit, eine Gefahr als Gegenreaktion, die erkaltete Liebe, eine Gefahr als Gegenreaktion gegenüber der Gesetzlosigkeit. Also Nehemia hat aus der Stille heraus gehandelt. Und das möchte ich selber bei ihm neu lernen. Alles andere wird sonst nur ein großer menschlicher Kanonendonner, von dem am Schluss außer viel Krach und viel Rauch nichts mehr übrig bleibt. Was aber wirklich aus der Verbindung mit dem Herrn erwächst und daraus getan wird, das hat Bestand und das wirkt echte geistliche Frucht. Wir sehen das bei Nehemia. Wir sollen die Gefahren in der heutigen Zeit klar erkennen. Wo wir zurück zur Bibel wollen, um das persönliche Leben und das Leben der örtlich versammelten Gemeinde danach auszurichten, da wird es Feindschaft geben. Aber es ist die Gefahr, dass wir uns in falscher Weise ereifern und kämpfen oder dass wir uns beginnen, mit unseren Gegnern herumzustreiten. Und dann gelingt es dem Feind, unsere Kraft für die eigentliche Aufgabe auf einem Nebenschauplatz zu binden. Vor lauter Streit und Diskussionen können wir da nicht mehr vorwärts machen im Glauben. Und da ist es viel besser, dass wir von Gottes Wort her in richtiger Weise, trotz den Entwicklungen der heutigen Zeit, vorwärts gehen. Das war das erste gewesen heute Abend, Nehemias Ankunft in Jerusalem. Jetzt kommt das zweite, Nehemias Umgang mit seinem Anliegen. Ich habe Ihnen gelesen vorher, wie Nehemia am Anfang niemand von seinem Anliegen erzählt hat, sondern es allein für sich selbst behielt. Er wollte über sein Anliegen und die von Gott geöffnete Tür nicht sprechen, bevor er den Zustand Jerusalem selbst genau gekannt hatte und bevor der richtige Zeitpunkt zum Beginn des Aufbaus gekommen war. Und da haben wir wieder einen vorbildlichen persönlichen Umgang zwischen Nehemia und seinem Herrn. Es gibt in der Bibel auch leider andere Beispiele. Denken Sie an Simson, diesen Richter im Alten Testament. Er konnte sein geistliches Geheimnis nicht für sich selbst behalten. Das war ein trauriges Beispiel. Er ist ja der ersten Friseuse verfallen, der Delilah, die ihm die Haare abgeschnitten hat. Und dann hat er seine geistliche Kraft, sein geistliches Geheimnis preisgegeben, das er eigentlich für sich behalten sollte. Und aus dem gefürchteten Richter Israels wurde durch die Preisgabe seines geistlichen Geheimnisses ein Spielball der Feinde Israels, bevor ihn der Herr dann am Schluss doch noch einmal gebrauchte. Mit dem König Hiskia haben wir ein großes Glaubensvorbild. Ich habe Ihnen gestern bei Mose gesagt, wenn wir über dunkle Punkte dieser Männer reden, dass wir immer sehen, das sind geistliche Riesen, gegen die wir alles nur Zwerge sind. Auch ein Hiskia. Aber er versagte ganz ähnlich, wenn auch an einer anderen Stelle. Er hat ja die Genesung erlebt durch Jesaja, wo er gebetet hat, dass der Herr seinem Leben doch noch einmal einiges dazu tut. Und dann kam die babylonische Gesandtschaft, um ihn zu besuchen, um ihn zu schauen, wie es ihm geht, ihn zu beglückwünschen. Babylon war ja damals neben Assyrien so die aufkommende neue politische Macht, die noch nicht oben war, aber die im Trend war. Und was macht Hiskia? Er freut sich so sehr darüber, dass er die ganzen Schätze seines Hauses ausbreitet vor dieser babylonischen Gesandtschaft. Er in alle Schatzkammern hat er sie hineingeführt. Es hat keine Geheimnisse mehr gegeben in seinem Königshaus vor den Babyloniern. Und seine geistliche Kraft wurde wohl dadurch gebrochen. Der Herr hat ihm ja danach vorausgesagt, dass die Babylonier die Schätze, die er gezeigt hat, später nach Babel bringen würden. Das, was dann bei der Zerstörung Jerusalems und der Eroberung des Tempels auch passiert ist. Und es gibt geistliche Dinge, die gehören nur in die Beziehung zwischen meinem Herrn und mir. Oder in einen kleinen seelsorgerlichen Kreis von Glaubensgeschwistern, wo man darüber sprechen kann. Ich meine jetzt nicht nur Sünde, es gibt auch bestimmte Sünde, die gehört in die Seelsorge, nicht auf ein Rednerpult. Hat dort nichts zu suchen, dass man da nicht seine Sünden ausbreitet, wenn es auch oft als Zeugnis gedacht ist. Sondern ich rede hier jetzt von geistlich guten Dingen. Da gibt es Dinge, die gehören in die Gemeinschaft zwischen meinem Herrn und mir oder in den kleinsten Kreis von Glaubensgeschwistern. Und wo wir in falscher Weise darüber zu reden beginnen, da wird die geistliche Kraft von vornherein gebrochen. Und da ist die Gefahr, wenn man dann anfängt, da in falscher Weise drüber zu reden, dass man ein Spielball des Feindes wird. Solche Sachen sind zum Beispiel das Bibellesen und das Gebetsleben. Wenn ich einen intensiven Umgang mit meinem Herrn habe in seinem Wort, wo er mir immer wieder neue Dinge aufschließt. Es ist schön, wenn man daraus schöpfen darf und es weitergeben kann. Aber dann gehört es nicht dazu, dass ich anfange, mich daran mit zu brüsten, wie oft ich in der Bibel lese und wie lange ich in der Bibel lese und so weiter. Sonst ist die geistliche Kraft schneller gebrochen, wie wir meinen. Oder wenn wir anfangen mit unserem Gebetsleben, ja, ich bete so und so lang und so viel Anliegen und so weiter, da wird die geistliche Kraft ganz schnell gebrochen. Dasselbe kann für Gebetserhörungen gelten. Wir wollen uns darüber freuen. Wir wollen dankbar sein, wo wir auch das mit Glaubensgeschwistern teilen können. Aber wenn wir anfangen, mit Gebetserhörungen in falscher Weise Reklame und große Worte zu machen, wird die geistliche Kraft gebrochen, ist das Ganze äußerst gefährlich. Und dass wir hier aufpassen, um das vom Hiskia aufzunehmen, dass wir unsere geistlichen Schätze nicht in falscher Weise vor anderen ausbreiten, die nur einen Platz haben in der Beziehung zwischen meinem Herrn und zwischen mir. Wir finden das auch bei Paulus. Ich komme am Sonntag in der Predigt auf diesen Text, 2. Korinther 12, als Kennzeichen eines Mitarbeiter Gottes. Das gehört ja noch mit in den Zusammenhang von Nehemia, die Mitarbeit. Und wie Paulus einmal Jahre später unter ganz besonderen Umständen von einem außergewöhnlichen Erlebnis gesprochen hat. Und wir werden da noch hören, wie er darüber gesprochen hat. Da sehen wir, da hat es Dinge gegeben, die waren Geheimnisse gewesen zwischen ihm und zwischen seinem Herrn. Diesbezüglich denke ich auch zurück an manche vollmundige Ankündigungen der letzten Jahre, wo es im Voraus geheißen hat, es wird eine riesige Erweckung kommen. Ich möchte jetzt gleich dazu sagen, es ist noch einmal eine ganz andere Frage, ob diese Dinge tatsächlich vom Geist Gottes gestammt haben oder nicht von einem ganz anderen Geist gekommen sind. Das wäre jetzt eine Frage für sich. Aber 1991 war ich einen Tag auf Besuch im Nürnberger Gemeindebau-Kongress. Und ich kann mich noch gut erinnern, nicht weil ich das gut gefunden hätte, sondern um zu schauen damals, was dort vor sich geht. Da war das ja ganz neu gewesen von der Gemeindeaufbaubewegung. Und da kam Peter Wagner, dieser bekannte Mann aus der USA. Und er hat dann, die Wiedervereinigung war ja gerade geschehen, ein Jahr vorher, und er hat dann vollmundig angekündigt, die Wiedervereinigung sei das Zeichen gewesen, dass Gott sich Deutschland noch einmal neu erwählt hat als Segensträger in Europa, in der ganzen Welt, dass jetzt von Deutschland aus eine Erweckung anfangen würde. Es ist damals Beifall geklatscht worden und gepfiffen und gejubelt wie in einem Fußballstadion. Eine große, vollmundige Ankündigung. Und gekommen ist gar nichts. Im Gegenteil. Wir sind gottloser wie je zuvor in Deutschland. Auf dem gleichen Kongress wurde gesagt, dass sich in den nächsten Jahren Millionen von Moslems bekehren werden. Nun sind schon über bald 10 Jahre her. Die große Erweckungswelle unter den Moslems ist ausgeblieben. Ich sage dazu, es tut sich viel im Verborgenen unter den Moslems. Im Iran, im Irak, wo wir gar nicht wissen zum Teil. Aber diese vollmundigen Ankündigungen sind ausgeblieben. Ich habe es schon mal gesagt, es ist eine Frage, woher solche Vorhersagen wirklich gestammt haben. Bestimmt nicht von Gottes Geist. Aber bei Nehemia können wir etwas anderes sehen. Wo ein geistlicher Aufbruch im biblischen Sinn zustande kommt, da ist nicht am Anfang großes Getöse, große Ankündigungen und Kanonendonner, sondern da geschieht es in der Regel aus der Stille heraus. Und sowohl in der Bibel wie auch in der Kirchengeschichte waren die Werkzeuge Gottes oft selbst völlig überrascht und beschämt von dem, was ihr Herr durch sie gewirkt hat und wie er zu wirken begann. Und nicht, jetzt kommt etwas Großes und jetzt kommen wir. Auch bei Nehemia zunächst die Stille, sein Gebet vorher, die 3 Tage in Jerusalem. Er redet nicht darüber, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.